Warum musstest du sterben, Jesus, Sohn Gottes? Warum musstest du sterben? Ein wunderbares Lied, um in diesen Karfreitag Gottesdienst zu starten, zu dem ich euch ganz herzlich begrüßen darf. Wir werden heute mit tiefen Wahrheiten konfrontiert. Jesus starb wegen und für unsere Sünde. Wir werden dazu noch weitere Lieder hören und singen. Wir werden dazu etwas aus Gottes Wort hören und wir werden das Abendmahl feiern. Und alles dreht sich darum, dass Jesus für uns, für dich persönlich und für mich persönlich gestorben ist. Und so feiern wir diesen Karfreitag Gottesdienst im Namen des Vaters, der in gewisser Weise auf die Gegenwart seines geliebten Sohnes verzichtet hat. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Sohnes, der die ganzen Leiden der Sünde am eigenen Körper gespürt hat. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Heiligen Geistes, der bis heute uns Menschen leidenschaftlich bewusst machen will, was dieses Sterben Jesu für uns zu bedeuten hat. Dieser dreieinige Gott lädt uns ein, diesen Gottesdienst vor und mit ihm zu feiern. Wir denken an diesem Karfreitag in besonderer Weise an diese historischen Begebenheiten der Passionswoche von Jesus. Passion, das heißt einfach Leiden. Jesus ist durch die Passion gegangen, ist einen Leidensweg gegangen. Und ich möchte uns einmal kurz nennen, was er da wirklich erlitten hat. Und dann auch diesen Bericht lesen, was sich damals zugetragen hat. Und zwischendurch werden wir ein Lied singen. Es begann alles an Palmsonntag. Oder so die letzte Etappe von Jesus begann an Palmsonntag, was wir letzte Woche gefeiert haben. Wahrscheinlich war das im Jahr 30. Jesus zieht triumphal in Jerusalem ein, wird gefeiert als König, als Held und als Heiler. Aber dann, ein paar Tage später, wird er verhaftet. Im Garten Gethsemane, im Geheimen, mitten in der Nacht. Einer seiner eigenen Jünger, den er geliebt hat und in den er investiert hat, einer von seinen Jüngern verrät ihn. Er liefert Jesus an die jüdische religiöse Obrigkeit aus. Dann wird er von denen verhört, vom Hohen Rat verhört, verlassen von allen seinen Nachfolgern, die letzten Jahre so treu an seiner Seite waren. Vor dem Hohen Rat wird er beschuldigt, ein Gotteslästerer zu sein, ein Aufrührer, eine Gefahr für die Menschen, ein schlimmer Sünder, der es nicht verdient hat zu leben, der den Tod verdient hat. Man übergibt ihn Pontius Pilatus, der damals römischer Statthalter in Jerusalem war. Man übergibt ihn ihm, weil nur er ein Todesurteil fällen darf. Pontius Pilatus ist unsicher, er merkt, dass Jesus anders ist. Er sieht in ihm nichts Falsches. Aber am Ende ist auch für Pontius Pilatus Jesus nur ein kleiner Wicht, eine Belästigung, ein Stück menschliche Masse, das man hin und her schieben kann. Pilatus übergibt ihn in die Hände seiner Soldaten. Die ziehen ihm eine Dornenkrone auf, schlagen ihn, spucken ihm ins Gesicht, machen sich über ihn lustig. Sag uns doch, wer dich geschlagen hat, wenn du es weißt. Die Soldaten haben einfach Spaß an Unterhaltung. Sie machen sich keine Gedanken darüber, wie es dem geht, den sie dafür ihren Spaß benutzen. Und dann wird Jesus abgeführt, dass er am Kreuz hingerichtet wird. Jesus lässt das alles über sich ergehen, obwohl er der Sohn Gottes ist. Ich lese uns den Text quasi weiter von dem, wo nachdem die Soldaten ihren Spaß mit Jesus getrieben haben. Und in diesem Text, da ist so viel Verachtung drin von den Menschen, die da dabei waren. Jesus hat all das erduldet. Ein Text aus Matthäus 27, Abvers 32. Sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er sein Kreuz trage. Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. Und sie saßen und bewachten ihn dort. Und sie brachten oben über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an: Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann werden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einen zu rechten und einen zu linken. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte: Ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? So, aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie: Der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten, und die Erde bebte, und die Felsen zerrissen, und die Grüfte öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Jesus hat als der Sohn Gottes all die Sünde der Menschen erduldet. Er hat es erduldet, um genau dafür zu sterben. Für die Sünde der Menschen damals und auch für die Sünde von uns Menschen heute. Da, wo auch wir ihn verachten, wo wir seine Liebe mit Füßen treten, wo wir nicht glauben, dass er wirklich der ist, der er ist. Aber Jesus hat sich für uns hingegeben, um all diese Sünde und alles andere an Sünde in unserem Leben zu tilgen und wieder gut zu machen. Er liebt uns, dafür ist er gestorben, und er trägt uns das Böse nicht nach. Er hat dafür bezahlt. Und es ist vergeben und es ist weg. Was Jesus für uns getan hat, was ihn das gekostet hat, das ergreift uns. Und nicht immer wissen wir, wie wir das richtig ausdrücken können, was uns das bedeutet. Was uns dabei helfen kann, ist Musik und die Lieder. Weil da ist es so schön und so treffend formuliert. Und mit Musik haben wir einfach was, wo sich unsere Herzen emotional und gemeinsam ausdrücken können. Ich würde vor der Predigt noch gerne einmal beten. Herr, wir lesen es in deinem Wort, wir haben es in den Liedern gesungen. Du bist für uns gestorben. Und ich bitte dich, dass du uns in besonderer Weise zeigst, was das zu bedeuten hat, was es für mich persönlich zu bedeuten hat und was es für uns, die wir heute hier sind, zu bedeuten hat und auch letztendlich für alle Menschen auf dieser Welt, die du im Blick hast, die du gemacht hast und die du lieb hast. Bitte lass die Worte der Predigt deine Worte sein. Bitte wirk du selbst dadurch. Amen. Ich habe mir in der letzten Zeit öfter mal persönlich die Frage gestellt: Also was, wenn das wirklich alles wahr ist? Was, wenn das wirklich alles wahr ist, was wir in der Bibel über Jesus haben? Wenn das wirklich so stattgefunden hat und auch mit der Absicht von Jesus, es für uns zu machen, was, wenn das wirklich stimmt? Und ich glaube das, dass es so ist. Ich bin fest davon überzeugt. Aber mal Hand aufs Herz, gehe ich immer wirklich so fest davon aus, dass das alles wahr ist? Lebe ich auch dementsprechend? Also was, wenn das wirklich alles wahr ist? Wie müsste ich dann leben, wenn ich wirklich davon überzeugt bin? Weil es geht um Wahrheit. Es geht darum, was über unsere Wirklichkeit wahr ist. Was damals wirklich stattgefunden hat. Es geht um Wahrheit. Und ich will, dass es auch in meinem Leben um Wahrheit geht. Ich will nicht in einer Lüge leben. Paulus schreibt am Anfang von 1. Korinther 15, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Was, wenn das wirklich stimmt, was die Bibel über Jesus sagt und über Gott und über seine Pläne mit dieser Welt? Was ist, wenn es stimmt, dass es einen Gott gibt, der so ist, wie ihn die Bibel beschreibt? Was ist, wenn es stimmt, dass wir es uns ordentlich mit ihm verscherzt haben? Dass wir als gesamte Menschheit wegen der Sünde von ihm getrennt sind? Und was, wenn es stimmt, dass wir wirklich nichts machen können, um ihn wieder mit ihm in eine Beziehung zu kommen? Dass wir auch nicht fromm sein können, um uns etwas bei ihm zu verdienen? Was ist, wenn es stimmt, dass tatsächlich der einzige Weg war, um uns vor dem gerechten Gericht Gottes zu befreien und uns in Verbindung zu bringen mit Gott? Was, wenn der einzige Weg der war, dass Jesus für uns stirbt? Und was, wenn Gott das tatsächlich genau so für uns gemacht hat? Und so will ich in diesem Nachmittag mit uns darüber nachdenken. Ja, ersten Punkt, ist das wirklich wahr? Und dann wollen wir schauen, was mache ich dann damit? Und dazu möchte ich nochmal kurz zurück zu dieser Bibelstelle aus 1. Korinther 15 gehen. Da fängt Paulus an, den wichtigsten Inhalt des ganzen Evangeliums kurz zu nennen. Jesus starb für unsere Sünden. Und Jesus stand von den Toten auf. Das sagt er dann danach und das werden wir uns am Sonntag anschauen. Und an beidem sagt er, das ist passiert nach den Schriften. Also es passiert, so wie es die Heilige Schrift, das Alte Testament vorausgesagt hat. Und das leitet er eben so ein, wie wir es gerade gehört haben. Und ich habe hier nochmal die ganzen Verse dabei. Er sagt in 1. Korinther 15, Abvers 1, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, Doppelpunkt, jetzt der Inhalt des Evangeliums, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Also er sagt, das, was ich euch jetzt gleich sage, das ist das, was ich euch hauptsächlich weitergegeben habe. Das Evangelium, der Kern von dem, was Gott uns sagen möchte. Das Wort Gottes, das Paulus überall verkündigt. Es ist der Gipfel der Heilsgeschichte. Gott rettet uns dadurch, das, was er schon immer vorhatte. Also so wichtig, weil wir Rettung brauchen, weil so die Geschichte ablief. Gott hatte uns und die ganze Welt mit einer guten Absicht geschaffen. Er hatte gute Pläne mit uns. Und er als Gott, er als Schöpfer, er hat Autorität. Aber der Mensch wollte das nicht. Es kam zum Bruch zwischen Gott und der Menschheit, weshalb jeder Mensch erstmal von Gott getrennt ist. Die Sünde trennt uns von Gott. Und jeder Mensch hat die Sünde in sich. Das merkt jeder Mensch, einfach weil er sündigt. Er sündigt, weil er ein Sünder ist, weil er die Sünde in sich hat. Und jeder Mensch braucht Wiedergutmachung. Wiedergutmachung, die nur von Gott kommen kann. Und genau das ist in Jesus geschehen. Er ist gestorben für unsere Sünde, um uns zu retten, damit wir Frieden mit Gott haben, Beziehung. Und das in Ewigkeit. Und das ist das, woran wir an Karfreitag denken. Gott hat vor über 2000 Jahren oder vor ungefähr 2000 Jahren Jesus für uns sterben lassen, um uns für die Ewigkeit zu retten und auch um uns in diesem Leben schon wieder herzustellen für eine reine und für eine tiefe Beziehung mit Gott. Und jetzt ist die Frage, die ich auch dir heute stellen möchte, geht es dir auch manchmal so? Manchmal scheint das oder hat das so wenig mit unserem Leben zu tun. Ich kann nicht in meinem Leben mit meinen Sinnen hier und heute wahrnehmen, dass irgendetwas davon existiert. Die Sachen stehen nur in der Bibel. Und Gott sieht man nicht. Hat er wirklich Autorität? Was da steht, ist eine alte vergangene Zeit. Alte Texte über Sachen, die wir so heute gar nicht mehr unbedingt kennen. Und warum sollte das, was die Leute damals geschrieben haben, irgendwas mit mir heute zu tun haben? Es gibt Menschen, wo es so ist, dass man sein ganzes Leben lang lebt, ohne auch nur ein bisschen darauf zu kommen, dass es Gott gibt oder Jesus oder dass er für mich bezahlt hat. Und wenn man leben kann, auch ohne auch nur ein bisschen darauf zu kommen, dann kann es doch auch nicht so wichtig sein, oder? Also die Frage ist die Wirklichkeit, in der jeder von uns lebt, ist das auch die Wirklichkeit, in der diese Dinge tatsächlich passiert sind? Ist diese Sache über Jesus wahr, genauso wie alles, was in meinem Leben da ist, wahr ist? Und ich will heute Nachmittag nicht darüber nachdenken, wie das intellektuell zu beantworten ist. Ich will keine Argumente für denkerische Zweifler nennen. Auch das gibt es. Die Zweifel und auch die Argumente dafür. Und wenn du heute Nachmittag hier bist und da dazugehörst, dann sei herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist und vielleicht können wir deine Fragen auch ein anderes Mal beantworten. Worum es mir heute geht, ist so diese Schwierigkeit, die man als Christ manchmal hat und vielleicht du auch. Vielleicht erlebst du die Auswirkungen von dem, was Jesus für dich getan hat, nicht so stark. Und das lässt dich resignieren und Fragen stellen. Du musst der Vergangenheit vertrauen, aber im Hier und Jetzt kannst du kaum damit rechnen, dass davon was da ist. Kann es wirklich echt sein, auch wenn es sich nicht so tief auf dein Leben auswirkt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Fragen hörst. Vielleicht kennst du diese Fragen auch gar nicht. Als Jesus an Karfreitag gestorben ist, ich glaube, da werden die Jünger sich ähnliche Fragen gestellt haben. Mit einem Mal war von dem, wofür sie all die letzten Jahre gelebt haben, mit einem Mal war nichts mehr davon da. Alles, was sie noch hatten, war, sich an eine alte Vergangenheit, die sie als Volk hatten, festzuklammern. Und an diese Vergangenheit, die sie vielleicht die letzten Jahre hatte, alles, was sie hatten, war, sich daran festzuklammern. In der Gegenwart hatten sie nichts mehr, was ihrem Glauben Halt gab. Und so glaube ich, passen diese Fragen sehr gut zu dem, warum wir uns heute hier getroffen haben. Was machen wir damit, wenn Jesu Tod sich kaum auf uns auswirkt? Einfach warten. Warten, bis Gott in meinem Leben wieder handelt. Ich glaube, dass es gar keine so schlechte Idee ist. Warten, bis er wieder handelt und darum bitten, dass er es tut. Die Jünger mussten nur 3 Tage warten. Wir müssen manchmal auch länger warten. Und während wir warten, können aber vielleicht auch folgende Gedanken helfen. Das Erste. Und helfen dann auch sowieso andere Sachen, aber vielleicht auch folgende Gedanken. Der erste Gedanke dazu, nur weil man aktuell nichts von Gott oder dem Evangelium wahrnimmt und erlebt, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Oder heißt es, dass es deshalb eine kleine Sache wäre. Wenn ich zum Beispiel in der aktuellen Zeit keine Zeitung lese und keine Nachrichten höre, dann kann es sein, dass ich gar nichts von dem Krieg im Nahen Osten wahrnehme und gar nicht auf die Idee komme, dass sowas gerade stattfindet. Aber er ist trotzdem da. Und selbst wenn keiner von uns hier Kenntnis davon nehmen könnte und wir uns gegenseitig darüber informieren könnte, der Krieg im Nahen Osten wäre da. Wir würden hier nur merken, wie alles teurer wird, weil alles am Öl- und Gaspreis hängt, was dort produziert und gefördert und weiter geliefert wird. Es würde alles teurer werden, aber wir wüssten nicht, wie es dazu kommt. Und wenn wir wirklich nicht wissen, was die Ursache davon ist, würden wir vielleicht andere Erklärungen dafür finden und würden wir im Leben nicht darauf kommen, was da tatsächlich dahinter steht. Also auch ohne, dass man eine Sache direkt vor Augen hat und nicht weiß, dass sie gibt, kann sie da sein und kann sie sogar ziemlich relevant sein und sich auch ziemlich doll auswirken. Oder auch diese Sache, dass die Bibel ja schon so alt ist und sie mir deswegen manchmal so fremd ist. Aber nur weil etwas lange her ist, heißt das nicht, dass es nicht mehr wichtig ist oder es nicht mehr aktuell sein kann. Es gibt genug Dinge, die sind sehr alt und sie prägen und bestimmen uns bis heute. Zum Beispiel, wie unsere Gesellschaft ist. Das hat sich historisch über einen langen Zeitraum entwickelt. Die Gegenwart hat immer tiefe Wurzeln in der Vergangenheit. Und wenn es in der Antike zum Beispiel das Römische Reich nicht gegeben hätte, sähe Europa heute völlig anders aus, als es tatsächlich aussieht. Also alte Dinge können bis heute sehr relevant sein. Ein bisschen kann man sich das vielleicht vorstellen wie bei so einem Familiengeheimnis. Da ist eine Großfamilie, die hat einen starken Zusammenhalt, auch über die Generationen hinweg. Und da gibt es aber so eine Sache, einen Charakterzug bei allen oder eine Macke. Jeder akzeptiert sie und keiner weiß so richtig darüber Bescheid. Wenn mal einer mehr darüber wissen will, wird er von den Älteren sofort zurückgewiesen. Und irgendwo in der Vergangenheit gibt es aber eine geheime Sache, die die ganze Familie seit Generationen prägt. Am Anfang wusste man noch etwas davon, aber dann ging das Wissen darum verloren. Die Sache war immer da und irgendwann entdeckt einer der Nachkommen dann, ach, deswegen sind wir so, wie wir sind. Ach, wir sind eigentlich die Königsfamilie, aber wir mussten verdeckt bleiben, weil es einen Aufstand gegen uns gab und man uns auch heute noch deshalb verfolgen würde. Aber eigentlich sind wir die rechtmäßigen Thronherben. Also auch eine alte Sache, die irgendwo in der Vergangenheit ihre Wurzeln hat, kann für uns Menschen heute enorme Bedeutung haben. Und wir sollten zur Kenntnis nehmen, wenn das so ist, was das ist und wie das uns auch heute noch prägen kann und soll. Und so etwas Ähnliches haben wir auch in der Bibel. Also für uns ist das, was in der Bibel passiert, die Geschichten davon, für uns ist das ja erstmal alles Vergangenheit. Dass Jesus gestorben ist, war in der Vergangenheit. Hat das Auswirkungen auf mich? Und dann gibt es da aber zum Beispiel die Propheten im Alten Testament. Und die lebten und wirkten natürlich in ihrer Zeit, in der sie lebten. Und dann haben die Propheten oft Dinge genommen, die aus ihrer Sicht auch in der Vergangenheit waren. Aus den 5 Büchern Mose. Das war auch bei ihnen schon, okay, das war einmal. Und sie haben das genommen und haben das auf ihre Zeitgenossen angewendet, so als wären sie damals dabei gewesen. Wir haben das zum Beispiel in Jesaja 63 ab Vers 7. Ihr könnt das gerne zu Hause einmal nachlesen, den ganzen Abschnitt bis Kapitel 64, Vers 11. Ich lese uns nur ein paar Verse daraus vor. Da heißt es, sagt Jesaja als Gebet zu Gott, ich will die Gnadenerweise des Herrn bekennen, die Ruhmestaten des Herrn nach allem, was der Herr uns erwiesen hat und die große Güte gegen das Haus Israel. Also er sagt, ich will das bekennen, was Gott uns getan hat, was seine Gnade an uns war. Und dann nennt er Sachen, die Gott am Anfang mit dem Volk Israel getan hat. Vers 8, er sprach eben damals, fürwahr mein Volk sind sie, das Volk Israel, Söhne, die nicht trügerisch handeln werden. Und er wurde ihnen zum Retter in all ihrer Not. Nicht Bote noch Engel, er selbst hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Und er hob sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Also da sagt er selbst, das war in den Tagen der Vorzeit. Das ist lange her. Aber er hat es eingeleitet mit, das sind Dinge, die Gott an uns getan hat. Er hat uns errettet. Wir haben seine Gnade erlebt. Und dann etwas später heißt es, weiter als Gebet zu Gott, denn du bist unser Vater. Denn Abraham, der damals gelebt hat, er weiß nichts von uns. Und Israel, Jakob, Abrahams Nachkomme, der kennt uns auch nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her. Das ist dein Name. Wir könnten sagen, Paulus, der kennt uns auch nicht. Und Petrus, er weiß nichts von uns. Aber Gott, du bist derselbe. Du bist unser Vater. Wie du es damals warst, so bist du es auch heute. Und dann etwas später noch bei Jesaja. Aber nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Also Jesaja nimmt Sachen aus der Vergangenheit und für ihn sind sie genauso aktuell. Das, was Gott damals an Israel getan hat, an diesem einzelnen Menschen, Jakob, und aus dem das Volk Israel hervorgegangen ist, und an Abraham, er nimmt das, was Gott an ihm getan hat, und das ist das Gleiche wie das, was Gott an dem Volk heutzutage tut. Es ist ein und dieselbe Geschichte. Es sind sie, die sozusagen damals schon dabei waren. Und dann, ja, dann ist es tatsächlich so, wie es auch in diesem einen Vers hier rüberkommt, für Gott sind alle Menschen gleich. Und es macht letztlich keinen Unterschied, ob du heute lebst oder ob du damals gelebt hast. Was Gott mit Jesus getan hat, dass er ihn unser aller Schuld hat treffen lassen, es ist seine Geschichte mit uns allen. Es ist sein Vorhaben mit der Welt. Und auch mit dir und auch mit mir. Und dann will ich dir mitgeben, freu dich, dass du in dieser Zeit lebst, wo es uns in vielem so gut geht. Freu dich darüber. Aber bleib nicht in dem, was du hier siehst und in dem, was du hier hast, stehen, sondern halte fest, was Gott schon damals für dich getan hat. Er ist damals für dich gestorben. Halte das in deinem Herzen hoch und fest und heilig. Und es hat Auswirkungen. Bitte Gott darum, diese Auswirkungen sehen zu dürfen. Bitte ihn darum, sie auch immer mehr erleben zu dürfen. Und bitte ihn darum, wegzunehmen, was dabei stört, es zu erleben. Auch wovon dir etwas daran stört, mehr von seinem Wirken zu erleben. Musst du Gott vielleicht bitten, dass er Stolz bei dir wegnimmt, dass du sein Wirken mehr erleben kannst? Musst du ihn bitten, dass er Angst bei dir wegnimmt, Sorgen, weil du ihm so wenig zutraust, auch neue Sachen, auch aktuell bei dir zu wirken? Was es auch ist, bitte ihn darum, in deinem Leben zu wirken, das Evangelium in deinem Leben zu wirken. Und er wird dich dafür nicht runterputzen, wenn du ihn um solche Sachen bittest. Er liebt es, wenn du mit sowas zu ihm kommst und wenn er dir liebevoll und geduldig helfen kann, zu sehen, was sein Evangelium mit dir zu tun hat. Ist es wirklich wahr, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist, um dich zu retten und dich mehr an Gottes Herrlichkeit teilzuhaben zu lassen? Ist das wirklich wahr? Du kannst genau das erleben. Das war jetzt ein erster Teil der Antwort auf die Frage, was, wenn ich nicht so die Auswirkungen von den biblischen Wahrheiten erlebe. Und wir wollen jetzt noch in einem zweiten Teil genauer auf ein paar Auswirkungen schauen, die sich daraus ergeben. Also was genau mache ich denn damit, dass es Auswirkungen haben kann? Oder anders gefragt, wenn das wirklich wahr ist, dass Jesus für mich gestorben ist, was hat das dann zu bedeuten? Was kann und was soll es mit mir machen? Oder zusammengefasst, was mache ich damit, dass Jesus für mich gestorben ist? Also es geht um Wahrheit, darum, was über unsere Wirklichkeit wahr ist. Was ist, wenn das Evangelium stimmt? Was ist, wenn es einen Gott gibt, der so ist, wie die Bibel ihn beschreibt? Was, wenn wir es uns ordentlich mit ihm verscherzt haben? Und was, wenn tatsächlich der einzige Weg der war, dass Jesus für uns stirbt? Auch dazu ein paar Dinge aus Gottes Wort, auch für uns heute, weil Gott es so festgesetzt hat. Für uns, für alle Menschen und für alle Zeit. Auch wenn wir es nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Also das Erste. Wenn stimmt, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist, dann muss ich wirklich fragen, Gott, was willst du von mir? Gott, wie soll ich leben? Ich muss das jeden Tag fragen und in allen Bereichen meines Lebens, wenn Jesus wirklich für mich gestorben ist. In Römer 16, Vers 26, da heißt es, das Evangelium wurde jetzt offenbart durch Jesus und dann die Apostel. Es wurde jetzt offenbart und wurde bekannt gemacht nach dem Befehl des ewigen Gottes. Wozu? Zum Glaubensgehorsam an alle Nationen. Also weil das Evangelium wahr ist, weil Jesus für unsere Sünde gestorben ist, sollen alle Menschen Gott gehorsam sein. Er ist der ewige Gott und er hat Autorität. Und er sagt uns in dem, was Jesus getan und gelehrt hat, wie wir leben sollen. Das ist nicht optional, das ist nicht ein Vorschlag, wie man leben kann. Das ist das, wie Gott festgesetzt hat, wie du und wie ich leben sollen. Entsprechend der Lehre Jesu. Im Missionsauftrag sagt Jesus zu seinen Aposteln, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und dann lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Weil er für uns gestorben ist, sollen wir ihm folgen und tun, was er gesagt hat. Und zwar alles. Und das bedeutet dann vor allem, und das ist das Zweite, gib Gott dein Herz. Er will dich persönlich. Er will alles in deinem Leben. Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Zeit, dein Geld, deine Hobbys. Er will alles an dir, dich selbst. Er will nicht nur, dass du irgendwelche frommen Dinge tust. Und er will auch nicht nur, dass du irgendwie christliche Positionen vertrittst. Er will dein Herz. In Matthäus 16, Vers 25 sagt Jesus, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, wer sein Leben mir gibt, um meinetwillen, der wird es finden. Also wer Jesus sein Leben gibt, sein Herz gibt, ihm alles gibt, der wird erst wirklich finden, worum es im Leben geht. Und er wird überhaupt erst sein Leben retten und vor dem Tod bewahren, vor der Verdammnis bewahren. Weil es stimmt, dass Jesus für dich starb, weil du nur so erlöst werden kannst. Wenn du ihm dein Herz nicht gibst, wirst du für deine Sünde selber sterben müssen. Und ihm dein Herz zu geben, ist eben mehr als fromme Dinge zu tun. Fromme Dinge wie in den Gottesdienst gehen, Lobpreislieder singen oder in der Bibel zu lesen. Alles gute Dinge, aber du kannst sie auch tun und dabei Gott nicht wirklich an dich ranlassen. Etwas vorher hatte Jesus zu seinen Zeitgenossen gesagt in Matthäus 15, Vers 8, dieses Volk, das Gott kannte, das sehr religiös war, das sehr viel gefragt hat nach dem, was Gott will, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Denke nicht, du ehrst Gott, wenn du christlich lebst. Lebe mit Gott in einer Beziehung. Gib ihm dein Herz, alles. So ehrst du ihn. Eine dritte Sache. Wenn es wirklich stimmt, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist, dann muss ich Sünde, die aktuell da ist in meinem Leben, wirklich ernst nehmen. Und wenn stimmt, dass er für sie gestorben ist, dann kann ich aber auch damit offen sein und sie ans Licht bringen und sie ihm bringen, dass er sie wegnimmt. In 1. Johannes 2 heißt es in Vers 1 und 2, meine Kinder, ich schreibe euch dies, das, was er ihnen vorher geschrieben hat, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Weil Sünde ernst ist. Und wenn aber jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung, die Tilgung für unsere Sünden. Er nimmt sie weg. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also wir sollen nicht sündigen. Sünde ist schlimm und ist schrecklich. Woher weiß ich das? Wenn wirklich stimmt, dass Jesus dafür sterben musste, dann ist mir das klar. Jemand musste dafür leiden. Der uns am meisten liebt und den wir am meisten lieben sollen, er musste dafür leiden. Sünde ist kein Spaß. Aber wenn Jesus wirklich freiwillig und aus Liebe dafür gestorben ist, dann ist es auch falsch und ist es schädlich, wenn ich meine Sünde zurückhalte und sie geheim halte. Ich sündige, ja. Und ich stelle auch immer mehr fest, wie infiziert ich von Sünde bin. Aber wenn es wirklich stimmt, dass er dafür gestorben ist, um sie zu tilgen, dann kann ich damit zu ihm kommen. Und dann wird er mich nicht dafür kritisieren und tadeln, wenn ich damit zu ihm komme. Er ist schon dafür gestorben und er ist aus Liebe dafür gestorben. Er ist das Lösungsmittel dafür. Ich kann sie ihm sagen und er vergibt. Ein Vers vorher heißt es, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, weil er schon dafür gestorben ist, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott vergibt, auch heute noch, auch morgen, auch in unserer Zeit. Gott vergibt, er hat längst alles dafür gegeben. Und noch eine letzte Sache, Römer 8, Vers 31 und 32. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn Jesus sich wirklich für mich hingegeben hat, wenn es wirklich stimmt, dass er für mich gestorben ist, dann ist tatsächlich der lebendige und allmächtige Gott für mich. Und das kann man nicht mehr toppen. Oder fällt dir was ein, wodurch das getoppt werden kann? Ich wüsste nicht durch was. Mit Jesus haben wir das kostbarste Geschenk bekommen, was es gibt. Wie kann Gott uns da noch etwas Gutes vorenthalten, was er uns nicht auch noch schenken würde? Es gibt nichts. Weil er uns Jesus geschenkt hat, wissen wir, er schenkt uns alles, was wir wirklich brauchen. Er schenkt uns, was uns wirklich gut tut. Der lebendige Gott ist für dich. Was willst du da mehr? Das waren jetzt ein paar Sachen, wie sich Jesu Tod auf uns auswirkt oder auswirken kann. Also ja, ich glaube, wenn es stimmt, dass er wirklich für mich gestorben ist, dann ja, dann wirkt sich das aus. Manchmal sehen wir davon nicht so viel. Manchmal stehen wir dem auch selber im Weg. Was Gott von uns möchte, ist nicht, dass wir uns nur einmal für ihn entscheiden. Wir uns einmal bekehren und dann läuft alles automatisch. Nein, er möchte, dass wir ihn auch dann aktiv suchen. Und wir eine Liebesbeziehung mit ihm pflegen, weil auch das einfach wunderschön ist und er das Wunderschöne für uns möchte. Und es ist eben was Aktives, diese Liebesbeziehung zu suchen. Ich muss in gewissem Sinne auch etwas tun, damit sein Evangelium, seine Liebe, seine Gegenwart mich prägt. Diese Beziehung mit ihm leben. Seinen Willen wirklich tun wollen. Beten, mich ihm aussetzen, mein Herz bei ihm ausschütten. Sünde ernst nehmen. Es sind alles gute Sachen, die er für mich will. Und ich muss keine Angst davor haben und darin zurückhaltend sein. Und dann ist das vielleicht ähnlich, wie wenn man zu einer Hochzeit eingeladen ist. Ich war letztes Wochenende zu einer tollen Hochzeit eingeladen von guten Freunden. Und auf einer Hochzeit, da wird man dich nicht verhungern lassen. Es wird nicht passieren, man ist versorgt. Und es ist ein Geschenk, dass man da sein darf. Es ist Gnade. Und auch alles, was der Gastgeber seinen Gästen bereitstellt, gibt er gerne. Und gibt er, ohne dass man es verdient hat oder es verdienen könnte. Das ist alles ein Geschenk, was auf dieser Hochzeit da ist. Aber ich sollte das Buffet auch nutzen. Da werden einem die tollsten Leckereien serviert und du wirst nicht verhungern. Aber du solltest auch mit Freuden zugreifen. Nur so erlebst du die Großzügigkeit und die Menge von dem, was der Gastgeber in seiner Liebe mit dir teilen möchte. Bei Gott sind wir manchmal zögerlich. Wir sind zu beschämt, um zu ihm zu kommen und zu den Freuden, die er anbietet. Wir fragen uns, ob es nicht doch irgendeinen Hintergedanken gibt, wenn wir uns zu viel hingeben. Werde ich am Ende doch dafür bezahlen müssen? Mit irgendwelchen Nachteilen? Oder wir geben uns nicht mit dieser einen Hochzeit allein zufrieden. Wir sind nur halbherzig da, sind mit den Gedanken ganz woanders. Ach, eigentlich wäre ich jetzt am liebsten auf einer anderen Hochzeit. Das alles können Gründe sein, warum man nicht so richtig erlebt, was Gott uns Menschen schon vor 2000 Jahren festgesetzt hat. Wir können es uns nicht verdienen, aber wir müssen es nutzen. Alles, was wir von ihm nehmen können, es ist Gnade. Und er hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Jesus selbst ist dafür gestorben. Und dafür gebührt ihm alle Ehre. Und so möchte ich mit einem letzten Gedanken zum Abendmahl überleiten und diese Predigt abschließen. Wenn wirklich wahr ist, was er für uns getan hat, dann sollten wir ihn lieben und ihn ehren und ihn feiern. Wenn er wirklich für uns gestorben ist, als Sohn Gottes, als allmächtiger Gott, wenn er das für uns getan hat, dann ist er wirklich absolut genial. Dann steht er zu Recht im Mittelpunkt von allem, was wir tun. Dann sollte er der Mittelpunkt unseres Lebens sein, unserer Gottesdienste und das auch heute. Und genau das wollen wir auch beim Abendmahl tun und daran denken. Wir wollen ihn feiern, ihn ehren, seine Rettung feiern. Wir wollen ihm unsere Sünde bringen, ihm bekennen, dass wir sündig sind und ihm aber auch sagen, dass wir so, so dankbar sind, dass er dafür gestorben ist. Wir wollen nehmen, was er uns in seiner Gnade geschenkt hat. Sein Leben, sein Wille für unser Leben. Diese Gnade wird symbolisiert durch das Brot und den Traubensaft. Sein Leib und sein Blut, das er gab für dich und für mich. Würdig ist Jesus, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist. Würdig das Lamm zu nehmen, Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Amen.